Und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Birgit Kahnert. In Berliner Kitas tut sich was. Seit heute werden hier nicht mehr nur Kinder systemrelevanter Eltern, sondern alle Vorschulkinder und ihre Geschwister betreut. 20 Wochenstunden stehen ihnen zu. Eigentlich, denn die Kitas schaffen das gar nicht. Birgit Radatz hat sich den neuen Alltag in einer Kita in Adlershof angesehen.
Wenn immer das Corona weggewaschen wird.
Corona wegwaschen, so nennt die 5-jährige Sophia das Händewaschen-Ritual. Sie ist erst seit dieser Woche wieder in der Kita. Betreuerin Claudia muss schmunzeln. Auch für sie sind die Regeln neu.
Manchmal vergesse ich auch das, dass sie immer Hände waschen müssen, wenn sie reinkommen. Nicht so viel Kontakt. Sophia zum Beispiel, sie liebt uns zu umarmen, so das ist ein bisschen schwierig.
3 Kinder sind heute in das Montessori-Kinderhaus Bienennest in Adlershof gekommen. Eigentlich sollten es 4 sein. Ein Kind aus einem Übergangsheim für Geflüchtete fehlt. Geschäftsführerin Sabine Schreiber bemüht sich, positiv zu denken. Sie weiß, dass sie mit ihrer kleinen Kita noch gut dasteht. 30 Kinder sind es normalerweise, 10 derzeit, 17 sollen es werden. Doch auch Sabine Schreiber ist der Druck anzumerken.
Ja, also ich werde schon öfter wach und dann kreist mein Kopf.
Gestern Abend hat sie den Elternbrief des Senats erst bekommen. Der sollte ihr eigentlich als Ergänzung zum Senatsschreiben dienen, wie die neue, erweiterte Notbetreuung aussehen soll. Die liegt im Bienennest sowieso noch auf Eis, denn Sabine Schreiber hat die Räumlichkeiten dafür noch gar nicht. Sie möchte einen Raum anmieten, der sonst von Studierenden für Veranstaltungen genutzt wird. Auch um zum Beispiel einen zweiten Waschraum zu haben.
Da muss ich noch ein Nutzungskonzept dazu schreiben, in kurzen Stichworten, dass eben auch der Brandschutz eingehalten ist, die Fluchtwege, Kinderschutz mit den Türen und so weiter. Die Finanzierung, die ist halt auch nicht gesichert. Das heißt, es entsteht hier eine zusätzliche Miete.
Dinge, die die Kindheitspädagogin derzeit vom Homeoffice auslösen muss. Im Moment kommen die Kinder in Schichten. Montags, dienstags und den halben Mittwoch ist jeweils eine Gruppe da, die andere entsprechend die anderen Tage. Eine dritte Schicht für die Vorschulkinder ist geplant. Hinzu kommen die Personalsorgen. Die Kita-Leitung ist krank, der Auszubildende hat Prüfungen, eine weitere Person gehört zur Risikogruppe.
Uns ist da eine Aufgabe gegeben worden, die ein riesengroßes Rechending sind, was wir fast gar nicht lösen können. Und da wird auch an uns appelliert, dass wir das solidarisch machen mit den Eltern, wo ich denke, dafür müssen natürlich solche Informationen einfach auch früher kommen, weil die Eltern dann, wenn sie sowas kurzfristig bekommen, auch keinen Vorlauf haben.
Die meisten Eltern würden sehr verständnisvoll reagieren und vorsichtig nachfragen, ob sie ihr Kind wieder in die Kita geben können. Es gäbe aber auch andere. Die würden zum Teil nicht verstehen, warum manche Eltern ihre Kinder bringen dürften und sie nicht. Einige würden sich außerdem nicht an die Zeiten halten. Eines lehrt Sabine Schreiber die Situation auf jeden Fall.
Man muss gerade schnell sein und ideenreich sein.
RBB-Reporterin Birgit Radatz. Und noch ein Corona-Ärger in der Hauptstadt, der um die Corona-Notbremse namens Ampel. Die Gesundheitssenatorin will jetzt auf die zornigen Amtsärzte zugehen, Nina Amin.
Sie hätten aus der Presse über das sogenannte Ampelsystem erfahren, beschwerten sich die Amtsärzte der Bezirke in einem offenen Brief an die Gesundheitssenatorin. Auch als medizinisch nicht nachvollziehbar beschrieben es einige. Auf diese Kritik ging die Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi von der SPD im Abgeordnetenhaus nicht ein. Aber sie bot Aufklärung an.
Sie haben gesagt, dass Sie unser Frühwarnsystem nicht verstanden haben. Da werden wir eine Runde machen und es mit Ihnen erörtern.
Denn Berlin setzt als erster der Stadtstaaten auf einen vorsichtigeren Weg bei der Öffnung hin zur Normalität. Bundesweit ist vorgesehen, ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen zu reagieren. Die Berliner Ampel soll schon bei 30 Neuinfektionen auf Rot springen. Je nachdem, wie sich parallel die Reproduktionszahl des Virus und die Auslastung der Intensivbetten der Kliniken mit Covid-19-Patienten entwickeln, könnte der Senat so schon früher die Notbremse ziehen und Lockerungen aussetzen oder wieder rückgängig machen. Als völlig willkürlich bezeichnete der Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid den Grenzwert des Senats. Eine bloße Fixierung auf eine Zahl könne zu schnell dazu führen, dass alle Bürger sich wieder einschränken müssen. Auch der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Wolfgang Albers von den Linken, kritisierte das Ampelsystem des Senats.
Nicht jeder Infizierte wird, Gott sei Dank, krank. Ich sage nur, wir müssen bei einer nüchternen Betrachtung dann auch irgendwann einmal nicht mehr mit vermeintlichen Zahlen argumentieren, sondern wir müssen gucken, was läuft denn tatsächlich in Berlin, ganz konkret in Berlin ab.
Und bei mehr als 6.300 bestätigten Corona-Fällen in der Stadt müssten derzeit nur etwas über 1.000 stationär behandelt werden, so der pensionierte Mediziner. Das seien die Zahlen, die man betrachten müsse. Neben der Kritik gibt es aber auch Zuspruch für Karlaichis Ampelsystem. Die SPD-Gesundheitsstadträte aus Mitte und Steglitz-Zehlendorf halten den Weg ihrer SPD-Kollegin für richtig. Den scharfen Ton des Protestbriefes der Amtsärzte hingegen für falsch.
Unsere landespolitische Korrespondentin Nina Amin. Corona reißt ein 100-Milliarden-Loch in die Kassen von Bund, Ländern und Gemeinden, auch natürlich in Berlin und Brandenburg. Potsdam hat die Zahlen schon, Finanzministerin Katrin Lange.
Wir haben ja in historischem Ausmaß Steuermindereinnahmen in diesem Jahr. Die Schätzungen, die jetzt vorliegen, gehen von 1,1 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen aus. Und was wir jetzt machen müssen, ist halt wirklich prüfen, welche Maßnahmen es gibt, damit die Stabilität des Landes auch in Zukunft sichergestellt wird.
Nicht allein der Landeshaushalt des kommenden Jahres muss neu gedacht werden. Auch Brandenburgs Städte und Gemeinden zwischen Prenzlau und Schwarze Pumpe dürften jede Ausgabe ganz genau prüfen. Das werden sehr ernste Haushaltsverhandlungen in den kommenden Wochen, sagt der Finanzexperte der CDU-Landtagsfraktion Steven Breetz. Jedoch an Kernausgaben werde nicht gerüttelt.
Alle Bereiche, die mit Bildung, die mit dem Bereich innere Sicherheit, die mit den Bereichen Gesundheitsschutz und so weiter zu tun haben, die werden selbstverständlich vollumfänglich funktionsfähig bleiben. Also ich warne hier vor Schwarzmalerei.
Für die oppositionelle Linke fordert der Abgeordnete Ronny Kretschmer Investitionen, um Arbeitsplätze in Brandenburg zu sichern.
Ich sage ganz deutlich, auch in Anbetracht der Situation würde sich die Linke einer Diskussion um eine weitere Neuverschuldung nicht verschließen. Nur mit der Maßgabe, dass sie tatsächlich für Hilfen aufgewendet wird, die tatsächlich bei den Menschen ankommen.
Am Dienstag kommender Woche sollen dann belastbare Steuerprognosedaten für das Land Brandenburg vorliegen.
Thorsten Süder war das aus Potsdam. Die Berliner Zahlen kommen morgen. Die Brandenburger AfD könnte komplett als Verdachtsfall eingestuft werden, so hat es der Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes dem RBB erzählt. Im Zentrum der Vorwürfe Landeschef Andreas Kalbitz. Morgen befasst sich der AfD-Bundesvorstand mit seinen Kontakten zur heimattreuen deutschen Jugend. Amelie Ernst mit Reaktionen aus dem Brandenburger Landtag.
Andreas Kalbitz wiederholt es in jeder Antwort. Alles nichts Neues. Die Interessentenliste der heimattreuen deutschen Jugend, auf der sein Name auftaucht, sei lange bekannt.
Richtig ist, dass ich das nicht kategorisch ausschließen kann. Das mag so sein. Was daran neu ist an dieser Erkenntnis, ist für mich nicht nachvollziehbar, weil das war vorher schon bekannt.
Es sei eben nur eine Interessentenliste, so Kalbitz. Und er sei nur interessehalber bei einem HDJ-Lager dabei gewesen, aber keinesfalls als Mitglied.
Ich war kein Mitglied in dieser Organisation. Ich bin für den Umstand, dass irgendwelche Dritte mich auf Listen packen, nicht verantwortlich. Also insofern bin ich der falsche Adressat für die Frage.
Auch seine Fraktionskollegen kommen angesichts der Liste und Kalbitz Teilnahme am HDJ-Lager 2007 offenbar nicht ins Grübeln. Man stehe nach wie vor hinter ihm, so AfD-Landtagsmitglied Andreas Galau.
Eine Familie Kalbitz kann in einem Verein nicht Mitglied sein. Das geht nicht. Also das wird ja mal gesagt, ja, Familie Kalbitz stand auf einer Liste drauf. Auf einer Liste kann ich sonst wo landen. Wer weiß, auf welchen Listen ich so draufstehe, ohne dass ich davon jemals was erfahren habe.
Ähnlich wie die AfD-Fraktion bleiben auch die anderen Fraktionen bei ihrer Haltung. Denn Kalbitz' Brief an den Bundesvorstand enthalte tatsächlich wenig Neues, sagt CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
Also für uns ist vollkommen klar, dass Andreas Kalbitz ein Rechtsextremist ist. Das war er früher, das ist er immer noch. Und insofern haben wir ihm auch nicht geglaubt, dass er nur bei der HDJ mal Gast war, um mal vorbeizugucken, wie es da so wäre. Der hat sich dieser Vereinigung sehr eng verbunden gefühlt und die Belege, die jetzt aufgetaucht sind, sprechen ja auch dafür.
Auch für Sebastian Walter und Petra Buttke, die Fraktionschefs von Linken und Grünen, bestätigen Andreas Kalbitz und seine Fraktionskollegen mit ihren Aussagen nur ein vorhandenes Bild.
Die AfD Brandenburg steht da klar hinter ihm. Er ist Fraktionsvorsitzender der AfD hier im Landtag in Brandenburg. Damit gehe ich davon aus, dass die übergroße Mehrheit hinter ihm steht und auch hinter seiner Vergangenheit steht. Würde mich sehr überraschen, wenn er ausgeschlossen wird.
Die rechtsextreme Vergangenheit von Herrn Kalbitz ist bekannt. Und ich kann nur hoffen, dass der Bundesvorstand der AfD sich an seine eigenen Richtlinien hält und Konsequenzen zieht.
Der AfD-Bundesvorstand wird also entscheiden, ob die Liste nur eine Interessentenliste war oder ob Kalbitz Nähe zur heimattreuen deutschen Jugend doch zu seinem Parteiausschluss führt.
Amelie Ernst war das aus Potsdam. Große Razzia gegen einen libanesischen Clan heute in Berlin. Der Verdacht bandenmäßiger Drogenhandel. Juliane Kowolik.
Ermittler des Landeskriminalamtes aus dem Bereich der organisierten Kriminalität durchsuchten heute Morgen 10 Wohn- und Geschäftsanschriften sowie 10 Fahrzeuge. 240 Polizisten und ein Sondereinsatzkommando waren beteiligt. Sie beschlagnahmten unter anderem 2,5 Kilogramm Kokain und Streckmittel, außerdem 120 Gramm Steinkokain, auch Crack genannt, und 5 scharfe Schusswaffen. 2 Brüder, ein Onkel und ein Vater einer libanesischstämmigen Familie werden verdächtigt, bandenmäßig und bewaffnet mit großen Mengen Drogen gehandelt zu haben. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, es habe vorläufige Festnahmen gegeben.
RBB-Reporterin Juliane Kowalik. Am Freitag steht ein entscheidender Schritt in die Nach-Corona-Freiheit an. In Berlin und Brandenburg dürfen Restaurants und Biergärten wieder aufmachen. Aber normal ist noch nichts, nicht nur, weil das Personal Mundschutz tragen muss. Daniel Masto hat nachgefragt, wie sich die Cottbusser Spreewehrmühle auf die neuen Zeiten vorbereitet.
Chefin Kathleen Haig packt die Sektflaschen in den Kühlschrank. Gerade wird der Biergarten flott gemacht. Seit einigen Tagen bereitet sie sich auf den morgigen Eröffnungstag vor.
Die Gläser haben wir alle frisch poliert. Hier draußen, to go, darf es ja nur Einweggeschirr geben. Von daher haben wir nicht da das Problem.
Viel aufwendiger sind dagegen die Corona-Auflagen, die sie in der Spreewehrmühle umsetzen muss.
Ich meine, desinfizieren, das sind wir ja alles gewöhnt. Gastronomie, das sind ganz normale Dinge. Aber diesmal ist eben noch verschärfter. Und dass wir noch die Anschriften der Gäste notieren sollen, aufheben, ist die Frage, ob das alle Gäste wollen. Die hatten ja vorher teilweise schon Probleme, manchmal die Telefonnummer anzugeben. Wir schauen.
Auch der Zollstock kommt zum Einsatz. 1,50 Meter Abstand von Stuhl zu Stuhl.
Da sind wir jetzt schon voll dabei, dass wir das alles ausmessen und nicht, dass es da Probleme geben wird.
Um den Abstand einhalten zu können, müssen in der Spreewehrmühle maximal 3 Tische raus, sagt Kathleen Haig. Das sei aber kein Problem.
Zum Glück sind wir in der Lage, dass wir hier doch eine Menge Fläche haben. Wenn das Wetter mitspielt, dann haben wir natürlich jede Menge Außenanlage. Von daher denke ich nicht, dass wir Probleme kriegen.
Die ursprünglich für den Sommer geplante neue Speisekarte wird es nicht geben. Einige Gerichte sind von der Karte genommen worden, auch aus Platzgründen, weil die Speisekarte laminiert worden ist.
Damit man die wirklich abwischen kann regelmäßig. Meine andere Speisekarte hat 10 Seiten und ist aus Papier. Von daher lässt sich das schlecht mit Desinfektor bearbeiten. Jetzt habe ich es eingeschweißt, aber sieht trotzdem super aus.
Kathleen Haig hofft, dass es bald wieder einen normalen Betrieb geben wird. Aus ihrer Sicht sollte als nächstes die Maskenpflicht für ihr Personal abgeschafft werden.
Ich stelle mir nur vor, wir rennen bei 30, 40 Grad auf Terrasse in der Sonne. Das hält keiner lange aus.
Dennoch ist die Freude groß, dass sie und ihr Mann Marco Haig ab morgen wieder Gäste begrüßen dürfen.
Unsere Gäste freuen sich, haben schon mehrfach gesagt, wenn wieder auf ist, wir kommen gerne. Das ist das, was wir wollen.
Morgen machen die Restaurants wieder auf. Daniel Masto war das aus Cottbus. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören auf inforadio.de.